Ich musste zum Wassertropfen werden. Mit dem Faltboot über den Atlantischen Ozean. Nach einem Reisebericht von Hannes Lindemann. Manuskript Georg Roloff.
Im Jahr 1956 überquerte Hannes Lindemann, ein junger Arzt aus Hamburg, den Atlantischen Ozean in einem Faltboot. Einem Sportkajak für zwei Personen aus Gummi und Stoff. Sie wurden damals auch Wanderzweier genannt und waren sehr beliebt für Urlaubstouren, zum Beispiel auf dem Rhein. Aufgebaut sind sie etwa 5 Meter lang und 90 Zentimeter breit. Für Fahrten übers Meer sind sie eigentlich nicht gedacht. Der Sturm und haushohe Wellen hätten ihn ganz sicher verschluckt, wie einige, die es vor ihm und nach ihm versuchten. Aber es gab etwas, das ihn nicht untergehen ließ. Er war wie kein anderer vorbereitet und er war sich seines Erfolgs absolut sicher. Er wusste, ich schaffe es.
Selbstverständlich würde ich niemandem empfehlen, mir das nachzumachen. Wer ein großes Abenteuer überleben will, der muss natürlich wissen, was er tut. Segeln habe ich schon gelernt als Kind und deswegen wusste ich genau, was ich tat.
In dieselbe Zeit fiel die Nachricht eines tragischen Schiffsunglücks. Das deutsche Segelschulschiff Pamir sank in einem Sturm auf dem Atlantik. Bis auf 2 Überlebende kam die gesamte Mannschaft dabei um. Dr. Lindemann kann sich noch sehr gut erinnern.
Als die Pamir unterging, das war natürlich für die Bevölkerung in Deutschland ein großer Schock. Ähnlich wie bei uns heute, wenn wir von einer Katastrophe hören. Ich habe mich mein Leben lang interessiert für die Vorsorge. Und da konnte ich darauf hinweisen, hört mal, die sind ja gar nicht vorbereitet worden. Deswegen haben wir den Ärger mit den vielen Ertrunkenen. Die Vorsorge war mein Ziel.
Es kann jeden von uns treffen. Im Flugzeug, auf einer Busreise oder auf der Autobahn. Und man kann sich nicht völlig vor Unglück schützen. Aber man kann den Notfall proben, damit, wenn es passiert, nicht alle durcheinander oder sogar übereinander rennen. Deshalb machen zum Beispiel Schulen Feuerübungen. Da heißt es vor allem keine Panik. Hannes Lindemanns Interesse galt der Vorsorge und er entschloss sich zu seiner Fahrt, um an sich selbst zu erproben, was ein Mensch aushalten kann, wenn...
Als ich startete, war mir natürlich klar, dass mehr Schiffbrüchige durch Hoffnungslosigkeit gestorben sind, als durch Hunger und Durst. Und wer die Hoffnung aufgibt, ist schon halbtot. Dann habe ich mir gesagt, jetzt musst du dich seelisch vorbereiten. Und da habe ich das autogene Training genommen. Und so ist es dann dazu gekommen, dass ich mir sagte, das muss meine Geheimwaffe werden. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Aber der Schlüssel natürlich zum Erfolg war ebenso der Glaube daran.
Der Glaube kann, wie man sagt, Berge versetzen. Oder man sagt auch, wo ein Wille ist, da ist ein Weg. Manche Menschen nennen es Beten, andere meditieren. Ein Weg zum Ziel oder eine Geheimwaffe, wie Hannes Lindemann es nannte, ist das autogene Training.
Im Grunde genommen ist das autogene Training eine ganz tolle Sache. Und auch Kinder können das sehr schön spüren. Lernen kann man das in der Volkshochschule mit Unterstützung von Büchern. Und Kinder kommen damit aus. Wenn man immer wieder sagt, ich bin ganz ruhig,
ich bin ganz ruhig,
meine Arme sind ganz schwer, meine Beine sind ganz schwer, ich bin ganz ruhig.
Ich bin ganz ruhig.
Und dann könnte man sich zusätzlich Vorsätze geben. Wenn Sie zum Beispiel einen Deutschaufsatz schreiben müssen oder eine Rechenarbeit machen müssen, dann können Sie sich sagen, ich bin ganz ruhig, ich schaffe es.
Ich schaffe es.
Ich schaffe es.
Ich schaffe es.
Und immer wieder sagen, das schaffe ich.
Das schaffe ich.
Ich schaffe es.
Tibetanische Mönche chanten das heilige Wort Om. Nada Brahma, sagen die Buddhisten. Die Welt ist Klang. Der Klang der Worte bringt unseren Körper zum Schwingen, wodurch er Teil des großen, schwingenden Universums wird. Und das heißt, diese Verbundenheit mit der ganzen Welt macht es möglich, dass unsere Herzenswünsche ihren Weg zum Ziel finden. Wissenschaftler haben diesen Gleichklang unseres Sonnensystems sogar aufgezeichnet. Ein gewaltiger Akkord aus kosmischer Energie.
Etwa 6 Monate vor der Fahrt habe ich begonnen, mich zu bearbeiten mit dem autogenen Training und den Vorsätzen, ich schaffe es, Kurs West, nimm keine Hilfe an und nicht aufgeben. Und die habe ich mir dann immer wieder gesagt, ich schaffe es, wenn ich irgendwo am Strand gelegen habe oder geschwommen bin, immer wieder gesagt, ich schaffe es, ich schaffe es. Das hat mich gestärkt und hat mich absolut sicher gefühlt.
Am 20. Oktober 1956 startete Hannes Lindemann von Las Palmas auf der Insel Gran Canaria. Im kleinsten Schiff, das je über den Atlantik gesegelt ist. Er taufte es Liberia, nach dem Land an der afrikanischen Westküste, in dem er vorher als Arzt auf einer Kautschukplantage gearbeitet hatte. Ein Mast, nicht viel höher als 2 Meter, ein Vorsegel und ein Haupt- oder Großsegel. Ein weiteres Segel für hinten, das sogenannte Besansegel, hatte er sich machen lassen, da er den Wind meist im Rücken haben würde. Für mehr Stabilität bei starkem Seegang hatte Hannes an der linken, also der Backbordseite, ein altes Paddel als Ausleger angebracht. Ungefähr 1,5 Meter ragte die Verstrebung über die Bordkante. Daran ein prall aufgepumpter halber Autoschlauch, der auf der Wasserlinie auflag. Ein paar gute Freunde waren zum Hafen gekommen. Sie waren die einzigen, die wussten, was er vorhatte.
Pass auf dich auf, Hannes.
Wenn's Knüppel dich kommt, schick eine Flaschenpost.
Was ist, wenn du in einen Wirbelsturm gerätst?
Ich weiß, was ich tue. Ich schaffe es.
Hannes, du bist wahnsinnig. Aber du bist erwachsen.
Leb wohl. Ich telegrafiere, sobald ich drüben bin. Bitte behaltet es bis dahin für euch.
Na dann, viel Glück.
Danke.
Pass auf dich auf, ja?
Ja.
Leb wohl.
Ihr auch.
Die Liberia war voll bepackt bis unter den Rand. Das einzige Besatzungsmitglied passte selber kaum noch rein. Da waren frisches Obst, Konservendosen, Wasserflaschen, Bier, Dosenmilch, Töpfe, Teller, Besteck, eine Harpune, eine Fotoausrüstung, Taschenlampe, Reiseapotheke und natürlich alles, was man sonst für die Fahrt quer übers Meer braucht. Kompass, Chronometer, Sextant, Seekarten. Und schließlich das Logbuch für tägliche Eintragungen. Bald blähten sich die 3 kleinen Segel auf, soweit sie konnten, als die Liberia langsam aus dem geschützten Hafen aufs offene Meer hinaussegelte. Der Passat nahm sie mit 3 bis 4 Windstärken in Empfang.
Schon die Seefahrer zur Zeit von Christopher Columbus kannten die Passatwinde und wählten deshalb die Amerika-Route längs der Südhalbkugel, oberhalb des Äquators. Hier bläst der Passat fast ununterbrochen von Osten nach Westen und treibt die Segel vor sich her.
"22. Oktober 1956. Der 3. Tag. Gestern verlor ich das Land aus den Augen. Jetzt bin ich endgültig allein. Wind und Wellen werden gröber. Die Kanarischen Inseln bieten keinen Schutz mehr. Das Boot ist mit all den Konserven und dem Obst total überladen. Am besten werfe ich etwas über Bord. Zuerst das Obst. Süße kanarische Quitten. Schade. Da schwimmen sie nun. 10 Kilo. Das ist noch nicht genug. Noch 15 Konservendosen. Weg damit. Etwa weitere 15 Kilo. Im Laufe des Morgens sehe ich Backbord einen Dampfer. Er wird nur 2 Seemeilen entfernt sein. Die Liberia ist aber zu klein, als dass sie bemerkt werden könnte.
Hallo, Rotterdam? Hallo, Rotterdam? Die Blita ist vor 3 Stunden in Las Palmas ausgelaufen. Wir freuen uns auf zu Hause. Stellt schon mal das Bier kalt.
Habt ihr nur eine Woche Zeit, dann heißt es, pack die Badehose rein und sofort wieder ab in die Karibik. Ich beneide euch.
So, wieder kein Urlaub?
Kein Urlaub? Och nö.
Ich sagte Karibik, das ist doch kein Urlaub.
Hey Rick, schnell, guck mal raus. Hier, nimm das Fernglas.
Was denn? Der Punkt da am Horizont? Diese kleine Nussschale? Oh, da wagt sich aber einer ein bisschen weit raus, wenn du mich fragst.
Allerdings. Der will wohl nach Amerika.
Mann, Mann, Mann.
Allein auf dem offenen Meer, das ist etwas ganz Großartiges. Wenn man die riesige Dünung da ankommen sieht, wenn das Meer ruhig ist, das macht meine Seele freier und ich habe manchmal auch laut gesungen und manchmal auch geschrien vor lauter Freude. Dann habe ich einmal sogar, das war gleich zu Beginn, einen großen rotbraunen Fleck gesehen. Das war ein Riesenkrake. Dann habe ich portugiesische Galeeren gesehen, das waren Quallen, die über dem Wasser wunderschön aussehen. Und wenn ich dann fliegende Fische erkennen konnte und wenn man dann immer wieder die Vögel betrachtet, dann fühlte ich mich absolut, man kann es gar nicht schildern. Es ist sowas unglaublich Schönes.
November 15. 27. Tag. Ein Wal-Einzelgänger schnaubt in der Nähe herum. Ich kann ihn aber in den hohen Wellen nicht entdecken. In der Ferne höre ich nun lautes Gepuste und sehe bald darauf einen senkrecht aufsteigenden Blas. Nach mehreren flachen Atemzügen zieht der Wal hörbar die Luft ein und geht senkrecht in die Tiefe. Die riesige Schwanzflosse schlägt dabei weit in die Luft. Ich denke an das Walgerippe im Museum von Monaco, in dessen Bauch die Liberia samt gesetztem Segel Platz hätte.
Ich hatte auch öfters Besuch von Haien, wenn ich gerade eine Makrele gefangen hatte. Und dann meinten sie, sie könnten sich da frisch bedienen und haben mir die Hälfte weggenommen. Einmal war ein Hai da und hat dann mit der Rückenflosse gegen mein Boot gestoßen. Aber da merkte ich, das ist nicht so sehr aggressiv und so gab ich ihm einen Schlag mit dem Paddel auf den Kopf und dann ist er davon getrollt. Also die waren nur neugierig, die hatten keine Ahnung von dem Leckerbissen, der da im Boot steckte.
November 1956. 30. Tag. Tropische Regengüsse prasseln hernieder in die brodelnde See. Der Sturm heult. Der Himmel ist grau. Völlig eingehüllt in schwere Regenwolken. Die Sonne scheint nicht mehr zu existieren. In Böen hat der Sturm 9 bis 10 Windstärken. Sobald der Platzregen nachlässt, türmen sich die Wellen wieder 8 bis 10 Meter hoch. Ab und zu sausen Riesenwogen vorbei, die fast doppelt so hoch sind. Die Nacht war eine Qual. Alle paar Sekunden musste ich mit der Taschenlampe den Kompass beleuchten. Ägyptische Finsternis mit Blitz und Donner, Kälte, Nässe und Gischt. Ich bin zerschlagen, ausgepumpt und leer. Nur der Anblick der gewaltigen Wellen reißt mich wieder hoch. Es ist die Angst, die mich wach treibt. Das Letzte aus mir herausholt. Aber ich habe Vertrauen, wenn mir auch nicht gerade wohl zumute ist. Ich will es schaffen. Und ich schaffe es.
Am 24. November 1956 sichtete der holländische Frachter Blita, inzwischen auf halbem Weg in die Karibik zu den niederländischen Antillen, den winzigen Segler im Sturm, mitten auf dem Ozean. Die Besatzung traute kaum ihren Augen.
Hey, Pete, kneif mich. Das glaube ich nicht. Au, au, au. Sag mal, spinnst du? Nicht so fest.
Wieso? Du hast doch gesagt, kneif mich.
Ja, na, guck mal runter.
Hä? Boah, der kleine Segler von neulich.
Mann, der braucht doch bestimmt Hilfe. Hallo, Liberia? Do you need any help or food? Ich hab gefragt, ob er Hilfe oder Lebensmittel braucht.
Hey, guck mal, der winkt ab.
Er will nix.
No, thank you. Here is everything all right.
Der hat ja Nerv.
Aber er ruft irgendwas.
What's my position?
Er will seine Position wissen.
Wie Position?
Mensch, Pete. Position. Wo wir sind auf dem Meer. Moment, ich guck mal auf die Seekarte. 36.28 Longitude, 20.16 Latitude.
Thank you.
Länge 36 Grad, 28 Minuten. Breite 20 Grad, 16 Minuten. Gut.
Das gibt's auf keinem Schiff.
Jemand an Bord der Blitar schoss noch ein Foto von Hannes und seiner kleinen Liberia. Es sollte später einmal das einzige Beweisstück sein, dass er die Geschichte von der Überquerung des Atlantischen Ozeans im Falkboot nicht einfach nur frei erfunden hatte.
Nach dieser Begegnung war ich selbstverständlich völlig aufgewühlt, dass ich das so schnurstracks abgelehnt hatte, das Hilfsangebot. Denn ich brauchte selbstverständlich schon Vorräte, ganz dringend sogar. Aber einer der Vorsätze, die ich mir gegeben hatte, hieß ja, nimm keine Hilfe an.
Nimm keine Hilfe
Und jetzt brach das natürlich einfach aus mir heraus, ohne überhaupt nachgedacht zu haben. Nein, danke, vielen Dank, ich brauche nichts.
Ich schaffe es, ich schaffe es.
5 Wochen auf hoher See lagen hinter ihm. Sturm, Blitz und Donner und haushohe Wellen hatten ihn nicht unterkriegen können. Aber sein schlimmster Feind war der fehlende Schlaf. Er durfte im Sturm das Ruder nicht unbeaufsichtigt lassen und hatte seit Wochen kaum ein Auge zugetan. Langsam kam er in einen Zustand, in dem er nicht mehr wusste, ob er wach war oder träumte.
7. Dezember 1956. Ich wollte in der letzten Nacht durchsegeln. Aber es ging nicht. Offensichtlich war ich zu übermüdet. Wieder hörte ich Stimmen und hatte Halluzinationen. Ich bildete mir ein, die Gegenstände in meinem Boot unterhielten sich. Nur um die zermürbende Müdigkeit zu bekämpfen, sprach ich zu allen Gegenständen wie zu Freunden. Das macht ihr gar nicht schlecht. Messer liegt nicht so voll rum. Im Topf steigt eine Party.
Oh, hey! Ruhig! Ausleger, mach deinen Job, Bob. Gut gemacht, Bob.
Zeig den Wellen, was ein halber Autoschlauch wert sein kann. Wer gelacht, wenn wir beides nicht schaffen würden.
Wenn ich am Dösen war, dann konnte ich nicht mehr so richtig klar denken und plötzlich unterhielten sich dann die brechenden Wellen miteinander und schrien mich an oder lobten mich oder tadelten mich. Häufig versuchte ich ihnen dann eine passende Antwort zu geben.
Macht ihr euch etwa über mich lustig? Hey. Glaubt bloß nicht, dass ihr mich kriegt. Bob, blamier mich nicht. Ich schaffe es. Was sagt der Kompass?
270 Grad West.
Danke. Du bist ein echter Kumpel.
Mein lieber Lindemann, jetzt seien Sie doch kein Dickkopf.
Was?
Hier alles all right.
Es war Nacht. Absolute Finsternis. Vor Erschöpfung mochte er für einen Augenblick eingeschlafen sein.
Sir, Ihr Landausflug.
Wie?
Mein Herr schickt mich in die Abzug.
Ach so.
Wollen Sie bitte einsteigen, Sir?
Ja, ich komme. Oh, eine Rikscha. Wie vornehm. Seltsame Gegend. Weiße Linien überall. Herr Boy, wohin traben wir?
Westen, Sir?
Westen? Komm! Der Kompass! Plötzlich eine riesensteile Wand steuerbord. Aus. Leer. Tot! Nein! Ich lebe noch! Schnappe nach Luft. Da. Schlage mit den Händen. Die Füße. Da, endlich sind sie frei. Ich bin gekentert. Ich bin im Wasser. Festhalten, damit ich nicht ein Brecher vom Boot trennt, geht es mir durch den Kopf. Der Bootsrumpf ist hoch über der Wasseroberfläche. Er ist glitschig. Ich habe Salzgeschmack im Mund. Jetzt bekomme ich den Ausleger zu fassen. Ich bin gekentert. Das Boot liegt quer zu den Wellen.
Es ist Mitternacht. Das Sternbild des Orion zeigt nach Westen. Schon wieder bin ich im Wasser. Oben auf dem Rumpf hielt ich es nicht lange aus. Der Sturmwind machte mich zu einem zitternden Gerippe. Plötzlich stoße ich gegen etwas Hartes. Sollte sich jemand für meine Füße interessieren? Als Mitternachtsmahl? Wie der Blitz schnelle ich mich wieder auf das Boot. Die Beine umklammern das Heck, das nach Westen zeigt. Ich denke an zu Hause. Sie wissen nichts von meiner Fahrt. Wenn Sie dieses Bild hier sehen, ich empfinde etwas wie Mitleid mit mir. Die Glocken meiner Heimatkirche. Die Glocken, die ich als Junge selbst geläutet habe. Läuten sie mein Begräbnis ein? Sie müssen doch wissen, dass ich jetzt nicht sterben kann. Ich schaffe es doch.
Komm ins Haus. Ruh dich aus.
Ein Haus? Wo?
Dort im Westen, hinter dem Hügel. Komm rüber. Trink einen heißen Tee mit Rum. Der wird dir gut.
Quatsch. Nicht aufgeben. Ich schaffe es. Ich darf nur nicht einschlafen. Schlaf bedeutet jetzt den Tod. Nicht aufgeben. Ich
Ich schaffe es. Endlich dämmerte es und ich machte mich daran, das Boot wieder aufzurichten. Am Ausleger band ich eine lange Leine fest und mit diesem Hebelarm drehte ich das Boot mühsam zurück. Es war voll selbstverständlich. Alle Wellen strichen drüber weg. Der Bug rachte weit aus dem Wasser. Topf, Kompass waren Gott sei Dank immer noch am Deck festgezurrt. Ich fand ein Luftkissen, blies es auf und stopfte es unter das Heck. Dann kletterte ich in meine Sitzmulde, riss den Topf los und fing an zu schöpfen. Immer wieder schöpfen, schöpfen, was die Hände hergaben. Langsam hob sich das Heck aus dem Wasser.
Dezember, 58. Tag. Den größten Teil meiner verbliebenen Essensvorräte habe ich verloren. Meine beiden Kameras, meine Brille, der Ersatzkompass und der Enterhaken liegen auf dem Meeresgrund. Der hintere Mast ist gebrochen. Die Segel ein solcher Wirrwarr, dass ich sie nicht setzen kann. Ein Fregattvogel. Ich muss doch näher an Land sein, als ich geglaubt habe. Mein Sextant fällt mir ein. Das Wasser ist in den wasserdichten Beutel gedrungen, in dem er steckt. So viel zu dem Thema wasserdichte Beutel. Wenn ich dem angerosteten Ding noch trauen darf, befinde ich mich auf 18 Grad und 20 Minuten. Das könnte sogar stimmen. Kein Segel gesetzt, aber der Sturm treibt mich auch so vorwärts. Ich lebe. Was will ich mehr? Der 59. Tag. 17. Dezember. Überall schwimmt Sargassokraut. Ich fange ein paar Büschel, schüttle sie über der Plastikdecke aus und habe eine Delikatesse wie kaum ein anderer Mensch. Winzige Garnelen. Oh, ich bin reich. Mittags saust Backbord eine pfeifende See vorbei. Für mehr als 50 Meter pfeift sie. Wie eine Schiedsrichterpfeife.
Die pfeifende Welle ist mir seit meiner Kindheit vertraut. Als mein Großvater noch auf einem Windjammer fuhr, hatte man ihm davon erzählt. Und dann machte er uns Kindern vor, wie eine See pfeifen kann. Die Geschichte stammte von einem Schiffbrüchigen, der als einziger eine Katastrophe überlebt hatte. Kurz bevor das Schiff in die Tiefe ging, hatten sie alle die pfeifende Welle gehört.
Luft! 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 Ich liege schon wieder im Bach. Puh. Oh. Ein zweites Mal gekentert. Wieder klammere ich mich am Bootsrumpf fest. Mit einer hauchdünnen Algenschicht ist er überzogen. Glitschig. Ja. Die Hände rutschen ab. Mit großer Kraftanstrengung schiebe ich das Boot wieder in die richtige Richtung. Zum Glück hatte ich die Leine vom Ausleger für alle Fälle unter dem Boot gelassen. Schon ist die Liberia wieder aufgerichtet. Wieder beginnt das hektische Ausschöpfen mit dem Topf.
ist weg. Das fehlte gerade noch. Weiter schöpfen. Aber diesmal werde ich etwas Wasser im Boot stehen lassen. So liegt es stabiler. Also sitze ich von jetzt ab im Wasser. Und ich muss den Besanmast takeln. Ich nehme das Paddel. Das Boot muss laufen. Sonst kentere ich noch einmal.
Komm her.
Ruh dich aus.
Hier ist es schön.
Spring. Schlaf doch ein.
Lass los. Es hat doch keinen Sinn.
Manchmal glaube ich nicht mehr am Leben zu sein. Alles ist ausgelöscht. Nur endlose Stille. In diesem Höllenlärm von Sturm. Seltsam. Wenn ich wach bin, richtig bei Bewusstsein, fühle ich mich nicht mehr wohl. Doch wenn meine Seele wandert irgendwohin, vergesse ich alles, fühle mich glücklich und zufrieden. Wie eine Katze am warmen Ofen.
Also das nennt ihr jetzt hier Weihnachten. Kein Tannenbaum, kein Oh du Fröhliche, kein Schnee.
Die Kanaren haben dafür Los Reyes. Die heiligen drei Könige, das ist unser Weihnachtsfest. Und nicht so kalt wie in Deutschland.
Hört mal, wollte der Hannes nicht Weihnachten drüben sein?
Oh Gott, hoffentlich ist der gut durchgekommen. Es war doch Sturm gemeldet.
Der Hannes, der kommt durch, egal wie. Aber dass er noch nicht telegrafiert hat, macht mir auch Sorgen.
Dezember, 66. Tag, Heiligabend. Ich schlage mit dem Messer zwei kleine Löcher in die Dose und beginne zu saugen. Aber es kommt nichts. Jede zweite Dose Milch ist Dickmilch geworden, das ist nichts Neues. Aber diese sollte mein Weihnachtsgeschenk werden. Mit einem kräftigen Schlag stoße ich die Dose gegen das Metallende des Paddels und erweitere die Öffnung. Das Paddelende riecht nach Walnuss. Nusstorte. Mit Marzipan. Allein deswegen werde ich nach Deutschland zurückkehren.
Ich war guter Stimmung, denn am Morgen kam schon per Luftpost das erste Weihnachtsgeschenk angeflogen. Küstenseeschwein. Echte Küstenvögel. Und ich wusste, was ich noch nicht sehen konnte, eine Insel lag direkt vor mir. Es musste Antigua sein, die äußerste der kleinen Antillen. Aber noch war ich nicht an Land. Am selben Morgen brach zu allem Überfluss das Ruder. Und jetzt musste ich mit dem Paddel steuern.
Später Abend. Am Himmel sehe ich einen hellen Schein. Gott sei gelobt. Das sind die Lichter von St. John's, dem Hauptort von Antigua. Ich bin doch ein Glückspilz, dass ich ausgerechnet diesen Hafen schaffe. Dort gibt es englische Toffees. Ich kenne alle Sorten. Sie sind ausgezeichnet. Sie sind die besten, die ich kenne. Jetzt gehen die Leute dort schlafen. Die Lichter werden gelöscht. Der Himmel wird dunkler. Schade, dass sie so früh ins Bett gehen. Egal, auch wenn's dunkel ist, schaffe ich es. Morgen früh bin ich in St. John's.
Sir, wir warten. Wollen Sie bitte einsteigen?
Ah, du bist's, Boy.
Bob, Sir. Ich heiße Bob.
Wohin geht's denn diesmal?
Nach Westen, Sir.
Ich bin glücklich. Unendlich. Wie auf einer anderen Welt. Auf einer sonnigen Welt, auf der es keinen Körper gibt. Eine Welt, die mich mit einem nicht fassbaren Wohlbefinden und Wonnegefühl erfüllt. Ich muss bei Gott sein. Beim Sinn des Lebens.
Ich konnte nichts mehr hören, ich konnte nichts mehr sehen.
Mein Wesen.
Ich konnte nicht einmal mehr meinen Namen finden. Ich war ohne Namen. Ich war praktisch nicht einmal mehr ein Mensch. Ich musste also ein Wassertropfen werden. Ich war in den Lebensstrom eingetreten. Das war vielleicht eins der größten Erlebnisse, die ein Mensch haben kann.
Sir, nach Westen, Sir. Nach Westen, Sir.
Kurs West. Bob? Oh. Du bist das, alter Ausleger. Bob, der halbe Autoschlauch. Aber wo ist meine Insel? Heute Morgen sollte sie zu sehen sein. Zu sehen. Kein Schimmer. Ich bin wach. So wach wie seit langem nicht mehr. Was soll ich tun? Ich kann mich nur auf St. Martin, die nächste nördlichere Insel, konzentrieren. Auf die Bucht von Philippsburg.
Die Inselgruppe, die man die kleinen Antillen nennt, liegt im Norden des südamerikanischen Kontinents und trennt den Atlantischen Ozean vom Karibischen Meer. Wie Perlen auf einer Schnur bilden die Inseln einen Bogen, der sich von den großen Antillen fortgesetzt bis nach Kuba erstreckt. Der Abstand von einer Insel zur nächsten beträgt etwa 30 bis 50 Kilometer. Mit dem eingerosteten Sextanten, ohne Ruder und ohne Brille bestand die Gefahr, mitten zwischen zwei Inseln hindurch ins offene Karibische Meer zu segeln, auf das noch 2000 Kilometer entfernte mittelamerikanische Festland zu.
28. Dezember, 70. Tag. Es gibt keinen Zweifel mehr. Ich habe die Insel verpasst. Die Fregattvögel und Küstenschwalben verkrümeln sich. Auch das Sargassokraut verschwindet. Alles verlässt mich. Eigentlich ist heute mein Geburtstag. Ja, ganz bestimmt sogar. Wozu soll ich daran denken? Ich denke nur an Kuchen. Und selbst der lockt mich nicht mehr. Dennoch, ich will nicht aufgeben. Ich will es schaffen. Und ich schaffe es. Zwei fliegende Fische fallen in die Sitzöffnung. Auch nicht schlecht. Ich beiße in den einen. Er ist voller Schuppen. Mit dem Daumen entferne ich sie. Und esse ihn. Und dann den anderen.
Ich hoffe, ihr seid nicht meine Henkersmahlzeit. Hey, was ist mit dir, Ausleger Bob? Du bist so still. Komm her, du kriegst den Kopf. Du sollst auch nicht leben wie ein Hund. Also, bedanken könntest du dich ja wenigstens. Spricht denn keiner mehr mit mir? Oh. Lieber Gott! Sag du wenigstens was! Kurt West? Immer weiter!
Immer weiter. 29. Dezember, 71. Tag. Nun habe ich noch 4 Dosen Milch. Und die nimmermüde werdende Hoffnung. Der Passat ist auf 5 Windstärken herunter. Die Sonne scheint. Es ist nicht zu fassen. Nach dieser langen Periode stürmischer Winde wird das Meer vernünftig. 3 Wochen sitze ich in nassen Kleidern im Wasser. 21 Nächte. Stürmische, kalte Nächte. Gegen Mittag sehe ich vor mir auf der Backbordseite einen Schatten über dem Horizont. Wieder so ein Wolkenschatten. Ha? Nein! Es ist... Es ist... Hurra! Es ist eine Insel! Oh. Ich kann es kaum glauben! Es ist... St. Martin! Ja! Ich habe es geschafft! Ja! Ja! Ich habe es geschafft!
Look, a tiny sailboat about to land!
Oh, yeah, man! It's so small!
Hey, come, he might need a hand!
Yeah, let's go!
Let's go!
Hey!
Hello, are you all right, sir?
Yeah, thank you. Alles okay.
Where you come from? Wo kommen Sie her?
Direkt aus Las Palmas.
Las Palmas?
Las Palmas?
Never heard of it.
Das muss eine von den kleinen Inseln im Süden sein. Er sieht aus, als ob er einige Tage unterwegs war, in dieser Nussschale.
Okay, let's go, sir, let's go!
Welcome to St. Martin. We have a New Year's Eve party tonight.
No, we're frying Sylvester.
Hey, man, come with us.
Come, you come.
Our acquaintance be forgot.
And then never brought you.
Am Neujahrstag fertigte ihm der Mechaniker der Insel ein neues Ruder an und die Segel waren auch bald wieder klar. Die gastfreundlichen Fischer gaben ihm zu essen und zu trinken und eine Nacht später segelte er weiter zu seinem Bestimmungshafen St. Thomas. Im Yachtclub gab es einen Bekannten, den er vor seiner Reise eingeweiht hatte und der ihn schon dringend erwartete. Hannes hatte es geschafft. Nach 72 Tagen und 72 unendlich langen Nächten war er glücklich und 25 Kilo leichter auf der anderen Seite des Ozeans angekommen.
Ich musste ein Teil des Meeres werden, um durchzukommen. Ein Wassertropfen. In diesem Zustand ist man ewig. Zeit, dieser Begriff existiert da nicht. Und so muss ich annehmen, dass ich, während ich in dem Zustand war, von dem ich ja nicht mal weiß, wie lange er dauerte, es könnte auch längere Zeit gedauert haben, ehe ich wieder zu Bewusstsein kam, dass ich dort geführt wurde. Fast könnte man meinen, das sei wie ein Ausflug in die Ewigkeit.
Ich musste zum Wassertropfen werden. Dokumentarisches Hörspiel nach dem Buch Allein über den Ozean von Hannes Lindemann. Verlag Delius Claßen. Es sprachen Dr. Hannes Lindemann und als der junge Hannes Lindemann Timo Ben Schöfer. Als Erzähler Christian Brückner. Außerdem spielten, sangen und musizierten Gisela Berg, Steven Charles, Andy Krämer, Leonie Ebert, George Isherwood, Brasi Kansa, Michi Kleiber, Reinhard Kubialka, Georg B. Lenzen, Silke Nato, Otto Reuters, Daniel Rodriguez und der Chor Les Saxo Süd Köln. Technik Sigmar Kreie und Tim Sander. Musik und Regie Georg Roloff. Redaktion Matthias Wegener.